Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt.
Erotikforum FM.
Offen, ehrlich, intim.
Man kann sich als Erwachsener zum Beispiel am Mittwoch darauf freuen, dass man am Samstag Sex haben wird. Pornos wären nur dann mächtig, wenn man wenig eigene Lust Zugänge hat. Blöderweise ist genau dieses Tabubrüchige manchmal das, was diese Menschen erregt.
Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge des Erotikforum FM Podcast. Ihr habt mir eure Fragen an den Sexologen Magister Kostenwein geschickt. Vielen Dank dafür. Und heute werden wir gemeinsam seine Antworten darauf hören. Wir diskutieren, was beim Sex als normales Lustempfinden gilt, wie Pornografie das Verständnis von unserer Sexualität prägt und werfen einen Blick auf das oft tabuisierte Thema sexueller Übergriffe von Frauen an jungen Männern. Ich freue mich heute wieder einmal mit Herrn Magister Kostenwein zusammenzusitzen zu einer besonderen Ausgabe des Erotikforum FM Podcasts. Diesmal haben wir nämlich unsere HörerInnen dazu aufgerufen, Fragen an Sie zu stellen, Herr Magister.
Ja, fein.
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Das sind Fragen quer durch das Gemüsebeet, kann man so sagen.
Ja, ich hoffe durch das sexuelle Gemüsebeet, weil sonst würde ich mich vielleicht nicht mehr so gut auskennen.
Ich glaube, das sind alles Fragen zum Thema Sexualität, Liebe und Partnerschaft, ja. Wir starten mit der ersten Frage eines Hörers. Was sind die häufigsten Problemsituationen, Cluster, bei denen sich Betroffene an die Experten wenden?
Das sind klassische Fragestellungen, die Menschen halt in ihrer Sexualität vorfinden. Sind bei Männern, also das häufigste bei Männern eigentlich dieses zu schnelle Kommen oder nicht regulieren können. Und das Schöne ist, das kann man tatsächlich lernen. Mhm. Das ist erlernbar, wenn man so will. Und auf der anderen Seite sind es, und ich glaube, wir haben das im letzten Podcast sowieso auch sehr detailliert besprochen, auch so Erektionsfragen, also Fragen, die im Zusammenhang mit der Erektion gestellt werden. Und da sind es interessanterweise nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren. Und umgekehrt auch die Jüngeren, die diese Fragen haben, die manchmal eher nicht erwartbar wären von ganz jungen Männern. Aber das sind durchaus, also Erektion ist ein durchgängiges Thema, das sich über alle Altersgruppen erstreckt. Darüber hinaus auch manchmal Sexualpraktiken, die nicht immer Partner, Partnerinnen kompatibel sind, also auch auf der Paarebene dann zu einer Grenze führen. All das kann vorkommen. Bei Frauen sind die häufigsten Fragestellungen in Bezug auf den Orgasmus, vor allem auch Orgasmus in der partnerschaftlichen Sexualität, manchmal auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, also das sind bis hin zu manchmal Vaginismus, also die Grenze darin, überhaupt etwas in den eigenen Körper vaginal aufzunehmen. Das sind so die Fragespektrungen. Und natürlich bei Männern und bei Frauen fast gleichermaßen das sexuelle Begehren oder das fehlende sexuelle Begehren, die Lustlosigkeit beim Sex.
Okay, ja.
Und da sind es nicht nur die Frauen, weil dort ist es ja klischeehaft, sondern es sind auch die Männer.
Ja, das sind alles Themen, auf die könnte man einzeln eingehen. Diese Themen könnte man einzeln in einem Podcast verpacken. Dennoch gehen wir mal weiter, was unsere Hörer und Hörerinnen so für Fragen gestellt haben.
Ja, gerne.
Also eine Hörerin, die fragt zum Thema Lustempfinden und Pornografie. Und da haben wir einige Fragen. Ab wann hat ein Mensch tatsächlich sexuelles Lustempfinden? Und inwieweit greift das mögliche Konsumverhalten von Pornografie in die Entwicklung ein?
Okay, das sind jetzt zwei Fragen. Ja. Die erste Frage, wenn die auf das Alter bezogen ist, dann ist das Lustempfinden von Beginn an da, also Geburt, mit der Geburt schon vorhanden.
Tatsächlich,
ja. Ja, weil die Nerven, die sozusagen die Spürfähigkeit, auch die genitale Spürfähigkeit bedingen, die sind ja von Beginn an da. Und es wäre eher verwunderlich, wenn alle Nerven funktionieren würden, nur die genitalen Empfindungsnerven sind abgezwickt und würden sich dann erst später einschalten.
Ja,
ganz
ja.
sicher nicht. Die sind von Beginn an funktionstüchtig und führen dazu, dass auch Kinder bereits genitale Erregungsgefühle besitzen. Dass all diejenigen, die Kinder haben, werden das auch beobachten können, dass die Kinder manchmal genussvoll mit der Hand in der Hose sind und dort sich stimulieren und das durchaus Erregungsgefühle erzeugt. Das ist erwartbar und ganz normal bei allen Kindern, bei allen Menschen, und das ändert sich grundsätzlich auch ein Leben lang nicht. Das, was in der Erwachsenensexualität dazu kommt, auch über die hormonellen Veränderungen, dass dann die erwachsene Sexualität ermöglicht auch eine kognitive Einbettung. Was bei den Kindern im Hier und Jetzt passiert, kriegt in der Erwachsenen, auf der Erwachsenenebene eine gedankliche Einbettung, und man kann sich als Erwachsener zum Beispiel am Mittwoch darauf freuen, dass man am Samstag Sex haben wird.
Ja.
Das wird bei Kindern weniger passieren.
Jetzt passiert es eher
unmittelbar.
Impulsiv, ja.
Und wenn ein sexuelles Gefühl da ist, dann bekommt das Raum und wird nur eingeschränkt durch die Umgebungsbedingungen oder die Erwachsenen mit dem erhobenen Zeigefinger.
Was ja, glaube ich, aus psychologischer Sicht ein Unsinn ist, soweit ich das weiß, dass man da rügt,
also,
wenn...
Genau, es negativ zu konnotieren, ist natürlich schädlich. Allerdings gibt es schon Situationen, wo man die Situation verändern muss, weil sie gerade nicht passend ist. Wenn ein Kind in der U-Bahn mit der Hand in der Hose sitzt, dann wird man diese Situation im Positiven verändern müssen, durch Ablenkung, wie auch immer.
Ja, ja.
Genau.
Und inwieweit greift das mögliche Konsumverhalten von Pornografie in die Entwicklung ein? Was würden Sie dazu sagen?
Gut, also grundsätzlich zur Pornografie muss man sagen, dass sie nicht schädlich ist. Also so platt formuliert würde ich sagen, sie ist nicht schädlich, sondern sie bedient nur das Lustsystem der betroffenen Personen, die sich diese Pornos ansehen. Das heißt, die Pornos verändern nicht die Sexualität, sondern umgekehrt, die Sexualität einer Person bestimmt, welche Pornos man sich anschaut. Weil man wird ja von diesem breiten Spektrum an pornografischen Angeboten, wird man ja tunlichst nicht alles konsumieren, sondern nur die Dinge, die gut erregen. Also niemand wird sich einen Porno anschauen, der nicht erregend ist, außer man ist, weiß nicht, Pornoforscher oder sowas. Ja? Das heißt, dass die Pornos, die man sieht, sind eigentlich ein Spiegelbild der eigenen Sexualität. Und daher beeinflussen nicht die Pornos die eigene Sexualität, sondern die eigene Sexualität beeinflusst das, was man sich
anschauen.
An den Pornos ansieht. Und insoweit ist das nicht schädlich. Allerdings sind ja Pornos, wie soll ich sagen, keine Dokumentarfilme, sondern Fiktionen. Und das ist ja gerade die Qualität von Pornografie, dass sie überall dort, wo die Realität eine Grenze setzt, weil das einfach in der Realität nicht so leicht realisierbar ist oder vielleicht auch gar nicht realisiert werden will. Also wir wissen zum Beispiel aus Statistiken, dass es gar nicht so wenige Frauen gibt, die sich Vergewaltigungsfantasien, die solche Fantasien haben, die in der Realität nie vergewaltigt werden wollen, aber es funktioniert im Erregungssystem. Also die Qualität an der Pornografie ist eigentlich, dass Dinge, die gut erregen, auch einen Raum bekommen können, ohne dass man es wirklich in der Realität umsetzen kann oder auch will.
Weil ich da jetzt auch die Frage insofern interpretiere, dass das ja auch im Heranreifen des jungen Menschen vielleicht auch gesehen wird. Denken Sie, dass die Pornos die Entwicklung beeinflusst? Eines zum Beispiel, man kann heutzutage Pornos im Internet jederzeit sehen. Natürlich auch jüngere Menschen, für die es nicht gemacht ist eigentlich.
Naja, Pornos sind, also so weit Porno in diesem Kontext, wie ich es jetzt beschrieben habe, verwendet werden, sind sie natürlich nicht schädlich.
Ja.
Sie sind immer dann schädlich, wenn wir, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wenn es uns gelingen würde, alle Menschen in der sexuellen Entwicklung, und zwar von Beginn an, vom ersten Lebensjahr an, in eine gute Körperlichkeit zu führen, sodass sie sich gut spüren, einen guten Lustzugang haben, dann können die ruhig Pornos schauen und das wird sie nicht beeinflussen. Die werden dann in dem, was sie tun, natürlich auf die eigene Lust zurückgreifen und nicht die Bilder brauchen, die sie in den Pornos gesehen haben. Diejenigen, die sich nicht gut spüren, die brauchen aber sozusagen ein Vorbild, eine Handlungsanleitung, die sie dann in diesen Bildern der Pornografie finden. Das heißt, Pornos wären nur dann mächtig, wenn man wenig eigene Lustzugänge hat. Dann bekommen diese Bilder auch bei Kindern und Jugendlichen natürlich einen Einflussfaktor und sind auch oft dann tatsächlich beeinträchtigend.
Mhm. Sind jetzt also Pornos, schreibt die Hörerin hier noch, eine einfachere Alternative Erwachsenen zur realen sexuellen Begegnung?
Ja, natürlich. Also Pornos blenden ja sozusagen alles oder vieles aus, was irgendwie irritierend und unpassend eigentlich für den reinen Lustzugang ist. Also ich habe noch nie in einem Porno gesehen, wo jemand aufs Klo musste dazwischen oder so. Also es wird ja alles, was so das reale Leben auch ausmacht, ausgeblendet und es ist eine reine Fokussierung auf die Geilheit und auf die Lust. Mhm. Und das ist natürlich die Qualität, aber es ist eine singuläre Qualität, während eine reale Begegnung für viele Menschen natürlich in dieser Pluralität auch faszinierender ist und ja viele Aspekte hat, die in der Fantasie und auch in der Pornowelt dann keinen Raum bekommen können. Die tatsächliche Begegnung, auch körperliche Begegnung, das Spüren, all diese Dinge sind ja vielfältiger als die Bilder, die in der Pornografie vermittelt werden.
Man ist im Ganzen mehr, habe ich den Eindruck.
Ja, also viele Menschen erleben es als vollständiger, aber natürlich auch in dieser Komplexität halt auch immer vielschichtiger und dadurch auch herausfordernder, ne? Weil die Emotionalität dazu kommt oder in einer realen Begegnung ja auch die Stimmung passen muss. In den Pornos passt die Stimmung immer. Es ist viel einfacher und daher konkreter.
Ja. Eine Frage zu dem Thema Pornokonsum von dieser Hörerin möchte ich Ihnen noch stellen. Kann tatsächlich dabei etwas im Hirn neurologisch entstehen, Herr Magister?
Also nicht sowas wie Schädigungen, überhaupt nicht. Aber Pornografie vereinfacht natürlich den Zugang zum komplexen Thema Sexualität. Das heißt, wenn jemand immer nur den Weg über die Pornografie nimmt, dann werden viele Kompetenzen, die man in der partnerschaftlichen Sexualität oder in der real gelebten Sexualität benötigt, natürlich dort nicht gefordert und auch nicht gefördert. Mhm. Weil ich meine, die Kompetenz, die man im Pornokonsum braucht, ist das Bedienen am Maustaste. Ja? Mhm. Und reale Sexualität ist natürlich, braucht ganz viele Kompetenzhintergründe. Und die können schon verkümmern, wenn man immer nur diese Abkürzung in die Lust über die Pornografie wählt.
Also die muss man pflegen und üben.
Die brauchen einen Erfahrungshintergrund und eine Kompetenz.
Ja, ja. Eine Frage eines Hörers wäre, häufig wird der Begriff der Normalität im sexuellen Kontext bemüht. Wie gut erforscht und belegt ist denn das Sexualverhalten? Hat es sich über die letzten Jahrzehnte verändert? Und wie ist es diesbezüglich mit dem offenen Umgang mit der Sexualität?
Okay, gut, das muss man auseinanderdenken. Ja, ne? Es gibt auf der einen Seite die Medizin, die sowas wie Krankheitsbegriffe formuliert. Da gibt es unterschiedliche Diagnoseschema. Das bekannteste ist das ICD-10, das jetzt über das ICD-11 also da abgelöst wird. Und da stehen sozusagen in Bezug auf die Sexualität gibt es da gewisse Dinge, die als krankheitswertig eingestuft werden. Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert. Im ICD-11 sind das weniger Dinge. Ja.
Also machen Fortschritte.
BDSM zum Beispiel hatte Krankheitswert, das ist jetzt draußen. Mhm. Unter gewissen Bedingungen. Transvestitismus ist nicht mehr drinnen. Das heißt, wir haben jetzt eine auch die Medizin hat da nachgezogen und hat der gesellschaftlichen Haltung entsprechend da jetzt anders definiert. Aber grundsätzlich wird noch immer zwischen gesunder Sexualität und kranker Sexualität unterschieden in diesem Diagnoseschema.
Mhm. Ja.
Tatsächlich, wenn man einen sexologischen Blick auf das Thema wirft, dann würde man ja nie behaupten können, dass etwas krankhaft ist, sondern Dinge, die in die sexuelle Lust führen und im sexuellen System einer Person Sinn machen, sind ja niemals krankhaft, sondern folgen immer einer Logik innerhalb dieses Systems. Mhm. Also wenn eine Person beispielsweise jetzt nur in die Erregung kommt, weil sie Schläge erfährt oder Schmerzen erfährt, dann ist es ja grundsätzlich nicht krankhaft, sondern eine Möglichkeit, in die Erregung zu kommen. Also dieses Krankheitswertige hat es ja im Prinzip nie, wenn man den Blick auf die Logik des Systems wirft. Insoweit gibt es eigentlich nur unterschiedliche Möglichkeiten, in die Erregung zu kommen. Und dann kann es natürlich sein, dass es für manche Menschen sehr enge Möglichkeiten gibt, die auch einen Belastungsfaktor haben. Aber dann würde ich es noch immer nicht als krankhaft bezeichnen, sondern genau so beschreiben. Das sind halt dann Dinge, die schwierig in der Umsetzung sind oder die auf der partnerschaftlichen Ebene keinen Raum mehr bekommen können, weil es niemanden gibt, der da mitziehen kann. Aber grundsätzlich für die Person per se natürlich durchaus sinnvoll sind, weil sie in die Erregung führen können.
Wir haben hier noch eine relativ spezielle Frage zu sexuellen Übergriffen von Frauen an Burschen. Und ich würde sagen, wir werden uns dem Thema jetzt einfach stellen. Das ist ja oft ein Thema, das weniger oft besprochen wird als die Übergriffigkeit auf Mädchen. Und da fragt eine Hörerin, hat das Folgen und wenn ja, welche? Und wenn ja, was tun, auch wenn man schon älter ist?
Also grundsätzlich, auch sexuelle Übergriffe passieren übrigens genau in dem Kontext, den ich jetzt zuvor beschrieben habe. Ja. Sie passieren dann, wenn dieser Übergriff eine Möglichkeit ist, in die Erregung zu kommen.
Mhm. Mhm.
Ja? Also auch das ist nicht kriminell oder boshaft, sondern hat immer eine Einbettung in dem Erregungssystem der Person. Es gibt tatsächlich Personen, und das ist ziemlich blöd für diese Personen, die sich nur, also die nur ein Erregungsgefühl bekommen, wenn sie sowas Tabubrüchiges wie eine sexuelle Gewalthandlung, und sexuelle Gewalthandlung meine ich damit einen Übergriff, der nicht immer gewalttätig sein muss.
Okay, ja.
Die keinen anderen Weg in die Erregung finden. Das ist insoweit blöd, weil das natürlich in unserer Gesellschaft nicht erwünscht ist und natürlich strafrechtliche Folgen hat.
Und natürlich auch die Grenzen eines anderen Menschen.
Genau, aber dafür gibt es ein Strafrecht, die genau davor schützen soll.
Mhm,
ja? Blöderweise ist genau dieses Tabubrüchige manchmal das, was diese Menschen erregt. Das macht es so schwierig.
Mhm,
ja? Diese Menschen sind also manchmal gefangen in ihrem Lustsystem, das reduziert ist auf den Tabubruch.
Ja.
Ja, die sich nur lustvoll spüren im Zusammenhang mit so Gesetzesbrüchen sozusagen.
Interessant, ja.
Genau. Und also das ist relevant, weil man sich natürlich einer Strafverfolgung aussetzt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass unser Rechtssystem oder überhaupt unser Gesellschaftssystem eher die männliche sexuelle Gewalt im Vordergrund stehen hat und daher statistisch gesehen tatsächlich weniger weibliche Sexualität zugänglich ist. Das heißt, es gibt auch weniger Verurteilungen.
Ja.
Wobei das Thema weibliche sexuelle Übergriffe auf
Burschen
steht hier, durchaus vorkommen, die aber weniger häufig strafrechtlich relevant werden, weil sie weniger häufig angezeigt werden, beziehungsweise weil manche Übergriffe gar nicht so als Übergriff erkannt werden. Also ich habe letztens einen Mann bei mir gehabt, der hat von seiner Mutter sexuelle Übergriffe über mehrere Jahre erlebt und er wäre nicht einmal auf die Idee gekommen, das anzuzeigen, weil er überzeugt war, dass er der Täter ist. Und der Grund war, weil er eine Erektion dabei hatte.
Mhm.
Ja? Also da gibt es in diese Richtung sicherlich Übergriffe, die aber strafrechtlich dann nicht Kann nicht schlagend werden.
Auch die Scham mitspielen bei Burschen, Männern vielleicht eher als bei Mädels, Frauen?
Natürlich.
Weil man als quasi starker Mann ja eigentlich keine Schwäche zeigen sollte oder einem nichts passieren sollte. Man sollte ja stark genug sein, dem ist das ein Aspekt.
Sexuelle Übergriffe sind nicht sexuell, also das Spektrum ist weit.
Ja, natürlich.
Und manches wird gar nicht so eingeordnet, auch von den Betroffenen nicht. Dann kommt natürlich dazu, als Mann sexuellen Übergriff zu erleben, sich als Opfer da irgendwie zu outen, all da bei diesen Aspekten ist die Schwelle möglicherweise größer. All das führt dazu, dass das eigentlich ein ziemliches unberührtes Thema ist, aber es ist vorhanden.
Also, natürlich. Also was tun, auch wenn man dann schon älter ist? Therapie vielleicht wäre eine gute Option? Oder
wenn man
was
als betroffene
Sie?
Person, ja, genau, als betroffene Person ist es jedenfalls wichtig, also wenn man nach wie vor in dieser Situation ist, Ausstiegswege zu finden, und dazu braucht es meistens eine Unterstützung.
Ja.
Und wenn man das erlebt hat und auch sich belastet fühlt dadurch, auch dann ist es natürlich unumgänglich, dass man sich dann Unterstützung holt, weil man selbst sich meistens im Kreis dreht. Es macht Sinn.
Da ist die objektive Sicht wahrscheinlich etwas sehr Hilfreiches.
Es geht schon darum, die subjektive Sicht verstehen zu können und Ausstiegs- oder wieder einen, also auch manchmal einen positiven Zugang in die Sexualität zu finden, und dazu braucht es Unterstützung. Das kriegt man meistens alleine nicht hin.
Das war der erste Teil unseres interaktiven Podcasts mit Wolfgang Kostenwein. Es gibt noch viele spannende Fragen, die ihr an ihn gerichtet habt, und die Antworten darauf hört ihr im zweiten Teil, der nächste Woche erscheint. Übrigens, alle bisherigen Folgen könnt ihr auf erotikforum.fm, Spotify, Apple Podcasts und anderen bekannten Plattformen finden. Wenn ihr Vorschläge für zukünftige Themen habt oder selbst einmal Gast im Podcast sein möchtet, schreibt mir gerne an podcast@erotikforum.fm. Bis bald, eure Jenny. Erotik.